Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, Annika, kannst du dich kurz vorstellen und erzählen, wie du zu dem Thema, was ja vielleicht nicht so ein Thema ist, was wir alle so immer auch täglich auf dem Radar haben, Menschenhandel gekommen ist, und ja, kurz was zu dir sagen.
Genau. Hallo, ich bin Annika. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin 27 Jahre alt und genau, wie mein Papa schon gesagt hat, arbeite ich bei Windrose, einem Verein, der sich eben gegen Menschenhandel einsetzt. Was mir ganz am Anfang noch wichtig ist in diesem Gottesdienst, auch in der Predigt später, es wird immer wieder auch um Themen gehen, die vielleicht ja nicht so im Alltag vorkommen. Also ich werde über Missbrauch sprechen und auch, dass Frauen vergewaltigt werden und ja, einfach über Sex und solche Sachen werden auch vorkommen. Und wenn es vielleicht hier Leute gibt, die sensibel sind, wenn es um das Leid von anderen geht oder auch Betroffene, möchte ich trotzdem einfach eine kleine Warnung aussprechen. Also fühlt euch auch frei, wenn ihr sagt, das ist mir irgendwie zu schwer, rauszugehen oder genau, mit jemandem später drüber zu sprechen. Einfach nur so zum Anfang. Genau. Wie ich auf das Thema gekommen bin, ich war damals mit Wiedenest tatsächlich in Pakistan nach meinem Abi. Hier sind ja auch viele, die solche Auslandseinsätze machen. Und mir hat das total für meine Berufsorientierung geholfen, weil ich immer schon das Thema Gerechtigkeit und vor allem Frauen und Kinder auf dem Herzen hatte, aber nie so richtig wusste, was kann man irgendwie beruflich in diesem Bereich machen. Und als wir in Pakistan dann einmal, wir haben ja viele Familien in der Zeit besucht und so, und ich wusste einfach, okay, ich möchte danach irgendwas mit Menschenrechten machen, weil ich möchte nicht, dass, also irgendwas tun, um die Welt vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen besser zu machen, und habe dann eben ein Studium gewählt, was irgendwie in diese Richtung gehen kann, dass man später in so einer kleinen Organisation, in einer Menschenrechtsorganisation arbeiten kann. Und im Studium selbst ja, habe ich dann einfach viel über dieses Thema Menschenhandel gehört und habe dann auch, irgendwie hat mich das Thema besonders ja, getroffen, berührt, und ich habe dann einfach alles, was ich konnte, Hausarbeiten, irgendwelche Recherchen und sowas, alles über dieses Thema einfach gemacht. Also manchmal hat Gott ja so ein Thema, was er einem besonders aufs Herz legt, und bei mir war es halt das, genau.
Ja, dein Herzensthema zum Beruf gemacht, wer kann das schon sagen? Ich bin ein bisschen in meinen Beruf reingerutscht, mache ich gerne, aber war vielleicht nicht mein Herzensanliegen. Bei dir hat das gepasst, du hast es zum Beruf gemacht und du arbeitest jetzt bei Windrose, und die haben nichts mit Windenergie zu tun, sondern Windrose ist ein Verein?
Ist ein Verein in Düsseldorf. Wir sind ein noch kleiner Verein, also wir haben so 40 Mitglieder und 20, die sich ehrenamtlich engagieren, und ich bin 2016 tatsächlich das erste Mal mitgelaufen bei einem sogenannten Walk for Freedom. Das ist ein weltweiter Schweigemarsch gegen Menschenhandel, und da hat Windrose diesen Walk organisiert, und 2019, ich habe immer gesagt, wenn ich mal in die Nähe von Düsseldorf ziehe, dann möchte ich bei Windrose ehrenamtlich irgendwie arbeiten, und wir sind dann tatsächlich 2019 nach Essen gezogen, und dann habe ich direkt eine Woche, nachdem wir da hingezogen sind, mich dort gemeldet und kann jetzt 5 Jahre später sagen, ich bin die erste Angestellte bei uns im Verein. Wir haben diesen mutigen finanziellen Schritt auch gewagt und darf dort arbeiten. Wir arbeiten in 4 verschiedenen Bereichen. Einmal, das wird jetzt heute auch öfter vorkommen, das Thema Zwangsprostitution. Wir arbeiten vor allem für Frauen, die von Opfer von Menschenhandel zu sexuellen Ausbeutung geworden sind. Also wir machen jetzt nicht noch Zwangsarbeit und Zwangsbettelei und Kinderhandel in einer Form, aber halt wirklich vor allem diese sexuelle Ausbeutung von Menschen, also dass sie verkauft werden, um sich sexuell anzubieten. Das ist unser Schwerpunkt, und da machen wir eben 4 verschiedene Sachen, um einfach ja, zu helfen. Einmal besuchen wir die Frauen direkt, also wir gehen in die Großbordelle, die es in Düsseldorf gibt, wir treffen dort Frauen, wir bringen ihnen Wertschätzung, wir haben seit neuestem was, dass wir auch Massagen, so Wellnessmassagen für die Frauen anbieten und können einfach in Beziehung kommen. Wir machen Aufklärungsarbeit sehr viel, also Themenabende, Wir werden für Predigtdienste eingeladen, Vorträge, wir gehen in Organisationen, Institutionen, Schulgruppen, Jugendgruppen. Ich war auch hier schon bei Fritz und habe die Arbeit vorgestellt. Also ganz viele verschiedene Sachen. Und sagen halt eben, Aufklärung ist so ein Schlüssel, weil vielleicht einige von euch heute hier sind, die noch gar nichts über dieses Thema wissen. Dann, was wir auch machen und was vielleicht viele von euch, die Eltern sind oder Großeltern, vielleicht auch schockieren wird, dass in Deutschland die häufigste Ausbeutungsform tatsächlich die sogenannte Loverboy-Methode ist, wo jungen Mädchen ab 11 Jahren eine Liebesbeziehung von einem Menschenhändler, Zuhälter vorgespielt wird, um sie dann in die Prostitution zu zwingen. Und das passiert wirklich hier in Deutschland. Das ist die häufigste Form von Menschenhandel. Und jedes Jahr werden Hunderte, Tausende von Mädchen Opfern von solchen Loverboys. Und wir gehen in Schulklassen und machen dort Workshops, um darüber aufzuklären, dass das gar nicht erst passieren kann. Genau. Und dann kommt noch Netzwerkarbeit, politische Arbeit. Wir wollen einfach ganzheitlich arbeiten. Genau.
Ja, vielleicht noch eine Frage zum Schluss, bevor du so ein bisschen in den geistlichen Teil überleitest. Was sollten Menschen über Menschenhandel wissen, was eben oft übersehen wird? Also was man so vielleicht auch im kleinen Oberbergischen vielleicht nicht so auf dem Radar hat.
Tatsächlich, wenn man über Menschenhandel hört, dann ist es oft so, dass darüber gesprochen wird, und das stimmt auch alles, dass in Bangladesch, in Indien, irgendwo im globalen Süden irgendwie Menschen für uns unsere Kleidung nähen oder solche Sachen. Und das ist auch total wahr und das stimmt auch, aber es ist eigentlich viel näher, als wir das denken. Hier vor unserer Haustür in Bergneustadt in Gummersbach passiert Menschenhandel. Ich habe damals mal für Fritz geguckt, wie viele Bordelle allein es in Gummersbach gibt, und es gab sehr viele. Ich weiß die Zahl leider nicht mehr, aber ich weiß, dass wir alle schockiert waren, wie viele es gab. Und dort befinden sich jetzt zu diesem Zeitpunkt Frauen, die dort das nicht freiwillig machen und die dort ausgebeutet werden. Und leider, und das ist ein Fakt, dass im Schnitt 1% der Opfer nur gerettet werden können. Und deswegen, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass wir nicht immer denken, ach, das ist irgendwo anders und da können wir ja für beten. Nein, wir können auch echt hier was vor Ort in unserer Stadt, da wo unsere Gemeinde ist, was tun für diese Menschen.
Ja. Vielen Dank. Dann hole ich mal jetzt das Pult nach vorne. Dann bete ich noch für dich. Ihr könnt sitzen bleiben. Lieber Herr, wir möchten dir danken, auch jetzt schon für das Zeugnis, was Annika gegeben hat, für den Platz, an den du sie gestellt hast. Aber du möchtest auch unsere Herzen erreichen und auch mit dem, was du vielleicht für uns zu sagen hast, begegnen, uns anrühren, und wir bitten dich, dass du Annika dazu die richtigen Worte, uns einen offenen Geist und offene Herzen schenkst. Amen.
Wie viel ist ein Mensch wert? Darf ich diese Frage überhaupt fragen? Eigentlich wissen wir, dass jeder, der heute hier ist, der hier sitzt, gleich viel wert ist. Unbezahlbar, von unschätzbarem Wert. Und doch tun wir es tagtäglich. Wir messen unseren Wert, unser Wert wird bemessen, der Wert von Menschen wird bemessen. Fußballspieler. Mario Götze war nach seinem Jahrhunderttor bei der WM 55 Millionen Euro wert. Es gibt sogar Spieler, die sind ja noch viel mehr wert, aber ein Beispiel. Wer nicht warten will und genug Geld hat, der kann sich, wenn er ein Herz, eine Niere braucht, so etwas einfach auf dem Schwarzmarkt kaufen. Neben vielen geklärten und auch legalen Wegen zu adoptieren, der kann sich auch ein Kind zum Höchstpreis, das verschleppt, verkauft wurde, einfach kaufen. Allein diese wenigen Beispiele machen deutlich, welche Abgründe sich auftun, wenn nach dem Wert eines Menschen gefragt wird. Und dabei ist das größte Verbrechen neben dem Geschäft mit Waffen und Drogen, der Handel, der Verkauf von Menschen. Und nun könnten wir alle sagen, das betrifft uns ja nicht. Wir haben ja gar nichts mit Menschenhandel zu tun. Und doch sind wir alle mittendrin. Deutschland, Zielland für Menschenhandel und weltweit sogar drittgrößter Importeur von Risikoprodukten. In unserem Land werden vor allem Frauen und junge Mädchen in der Prostitution sexuell ausgebeutet, Opfer von Menschenhandel zu sexuellen Ausbeutung. Deutschland ist bekannt dafür, gilt als das Bordell Europas. Es gibt Frauen in Rumänien, die denken nicht, dass Deutschland ein Land ist, sondern dass Deutschland einfach ein riesiges Bordell ist, das Deutschland heißt. Zu Hause ist es doch am schönsten, oder? Das schreibt ein Freier in einem Forum auf die Frage, wo er doch am besten und am preisgünstigsten Sexurlaub machen könnte. Jeden Tag gehen 1,2 Millionen Männer ins Bordell in Deutschland und kaufen sich Sex. Frauen müssen für Dumpingpreisen ab 5 Euro ihren Körper anbieten. Deutschland hat auch einen riesigen Markt für die sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen, online und offline. Und alleine in einem Jahr sind die Missbrauchsdarstellungen, also die Ausbeutung von Kindern online, in einem Jahr in Deutschland um 53% gestiegen. Und auch der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, ja, wie Menschenhändler die Not von Menschen ausnutzen. Viele Frauen und junge Mädchen sind an den Grenzen abgefangen worden, nie registriert worden und befinden sich jetzt in der Prostitution gefangen. Wir wissen von Leuten aus Berlin, dort in der Arbeit, dass da ein riesiger Markt mittlerweile ist an ukrainischen Frauen und Mädchen. Prostitution bedeutet für die Frauen jeden Tag Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigungen zu erleben und sich nicht aus dieser Situation befreien zu können. Perspektivlosigkeit, Angst vor Gewalt, vor Konsequenzen der Zuhälter prägt täglich ihre Lebensrealität. Wir wissen, dass 3 von 4 Frauen Drogen nehmen müssen, um überhaupt dieses Leid, diesen Alltag, den sie haben, ertragen zu können. Und man hat in Studien herausgefunden, dass 70% dieser Frauen eine posttraumatische Belastungsstörung haben, so wie es Folteropfer und Soldaten aus dem Krieg haben. Und das Krasse ist, dass sie es sogar noch schlimmer haben, denn die Folgeschäden, die durch Prostitution entstehen, gehen noch tiefer ins Innere und dieser Selbstwert, auch wieder der Wert des Menschen, ist so tief erschüttert. Wenn nämlich Soldaten im Krieg sind, dann haben sie eine Schutzhülle, sie sind angezogen, sie haben einen Zweck, warum sie da sind, sie wissen, warum sie das tun und vielleicht kommen sie manchmal sogar als Held wieder. Als Frau in der Prostitution bist du nackt, du hast nichts, was dich schützt, du bist wehrlos und du befindest dich in einer Gesellschaft, die dir sagt, dass der Job, den du machst, ein Job wie jeder andere ist. Diese Frauen, die befinden sich im Schatten. Sie haben keine Stimme, sie leben unter ständiger Überwachung, in Angst und sie haben auch nicht die Freiheit, uns zu erzählen von ihrem Leid. Aber, und das ist der erste Punkt, Gott hört die Schreie der Bedrängten und er kennt ihr Leiden. In 2. Mose 3, Vers 7 und 8 steht, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land. Und in diesen Versen im Exodusbuch stellt sich Gott das erste Mal in der Bibel vor. Als der, der er war, also in den Versen davor spricht er davon, der Gott der Erzväter, da sind schon Berufungen, da sind schon Verheißungen, sie bleiben gültig. Und jetzt führt Gott die Geschichte weiter als der, der er ist. Er vergisst sein Volk nicht. Er sieht ihr Elend. Er ist nicht in weiter Ferne, er ist nah. Und der sein wird, er wird sein Land in das Volk in das gelobte Land führen. Sein Name ist Programm und Zusage zugleich. Gott stellt sich hier in der Bibel als Helfer vor. Wenn man dich fragen würde, wie möchtest du vorgestellt werden, dann würde vielleicht meine Mama sagen, ich arbeite mit Herz als Krankenschwester in verschiedenen Bereichen. Oder Christoph würde sagen, ich bin leidenschaftlich Pastoralreferent. Und natürlich gibt es noch ganz viel anderes, was diese Personen über sich sagen könnten, aber das ist vielleicht das, was dir gerade am wichtigsten erscheint, das, womit du am meisten Zeit verbringst. Gott stellt sich hier als Helfer vor. Und es ist kein Zufall, dass in über 3000 Stellen in der Bibel, genau genommen 3102 habe ich nachgelesen, sich Gott auf die Seite der Unterdrückten, der Benachteiligten stellt, dass das Thema Gerechtigkeit in der Bibel vorkommt. Er zeigt seinen Charakter. das, was ihm wichtig ist, was wir über ihn wissen sollen, bei seiner allerersten Vorstellung. Er liebt Menschen und er leidet mit denen, die in Not sind. Er liebt Gerechtigkeit und Recht und er sagt sogar von sich, dass er die Gerechtigkeit ist. Und er setzt sich für die Elenden ein und will den Armen Recht schaffen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott hört nicht nur die Schreie der Bedrängten, er kennt ihr Leid, sondern er ist auch der Anwalt der Gerechtigkeit. Er ist der Handelnde, der uns Hoffnung gibt mit uns in dieser Welt. Er sieht jeden Menschen wertvoll an und er leidet mit uns an diesen gesellschaftlichen Strukturen. Und viel mehr noch, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Hosanna, wo es in der Bridge heißt, Break my heart for what breaks yours, also brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Es ist keine Überraschung, dass wir hier sitzen und uns das Unrecht dieser Welt nicht kalt lässt, denn es ist Gottes Charakter, sein Herz, was in uns schlägt, ja, was uns nicht kalt werden lässt, was uns nicht das egal sein lässt, dass wir dieses Leid sehen. Sein Herz bricht, wenn er sieht, in welchen Umständen seine Söhne, seine Töchter, seine Kinder leben müssen, gefoltert werden, missbraucht werden, ausgebeutet werden. Aber wir wissen auch, dass wir in einer Zwischenzeit leben, in der diese Gerechtigkeit Gottes noch nicht wiederhergestellt ist, noch nicht voll. Aber mit Jesus auf dieser Erde ist dieses Reich ja bereits angebrochen. Gottes Herrschaft hat schon begonnen und sein Wirken zeigt sich immer wieder in diesem Leid, in dieser Brüchigkeit. Und ich möchte ein Zeugnis erzählen von einer Person, die wir getroffen haben. Sie heißt Sarah, wir haben den Namen geändert. Vor einigen Jahren haben wir einen Anruf bekommen und da wird auch wieder deutlich, wie wichtig es ist, ein großes Netzwerk zu haben, als Organisation auch. Wir waren nur das kleine Mini-Bindeglied in dieser Situation. Eine Frau möchte aus der Prostitution aussteigen und das ist voll, sowieso schon total das Wunder. Wir werden angerufen, wir müssen sie nur abholen, zum Bahnhof bringen und sie wird mit dem Zug in ein Schutzhaus gebracht. Und wir haben diese Frau abgeholt und alleine wie sie ausgesehen hat, hat uns jahrelang nicht losgelassen, weil sie so zerbrochen aussah, weil man ihr dieses Leid so angesehen hat. Und 3 Jahre später war ich auf einem Kongress und dann ging eine Frau nach vorne und es war diese Sarah. Und sie sah, man hat es ihr äußerlich schon angesehen, wie verändert sie war. Sie hat ihr Zeugnis erzählt, sie wurde von ihrer Mutter in die Prostitution verkauft gegen Drogen und sie hat dort 7 Jahre lang jeden Tag mit 30 Männern schlafen müssen und für ihren Zuhälter mindestens 1500 Euro am Tag verdienen müssen. Und sie hat gesagt, sie hat jeden Tag gebetet, dass sie gerettet wird. Jeden Tag, morgen hat sie gebetet, heute möchte ich gerettet werden. Und dann kam ein Tag nach 7 Jahren, wo sie zu ihrem Zuhälter gesagt hat, ich kann die Zahlen nicht erfüllen. Er hat sie fast tot geprügelt und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und ihr ist ein Gedanke gekommen. Mir hat doch mal eine Hilfsorganisation eine kleine Karte gegeben mit einer Nummer drauf. Die rufe ich jetzt an. Und das war die Hilfsorganisation, die uns Bescheid gegeben hat. Und auch wir von Windrose verteilen so kleine Kärtchen, wo vorne nur draufsteht, du bist wertvoll und auf der Rückseite eine Handynummer ist. Und wir hoffen immer und wir beten dafür, dass Frauen genau das haben in einer Situation, wo sie den mutigen Schritt wagen, dass sie diese Nummer anrufen und gerettet werden können. Und trotzdem hört da die Geschichte nicht auf. Denn wenn die Frau gerettet ist, heißt es nicht, dass dann alles super gut ist. Und ich habe so ein Beispiel mitgebracht, das benutzen wir immer mit Kindern in der Schule, aber ich finde es total, es hilft mir, mich daran zu erinnern. Wie viel ist dieser 50-Euro-Schein wert? 50 Euro, oder? Ja. Und wir machen das in der Schule dann immer so, dass wir diesen 50-Euro-Schein zerknüddeln und dann fragen, wie viel ist der 50-Euro-Schein jetzt noch wert? Wie viel? 50 Euro. Und auch wenn ich den, das ist dann der Highlight-Moment, den Schein zerreiße, das mache ich jetzt heute nicht, ist er dann immer noch 50 Euro wert? Ja, oder? Und so ist das auch bei diesen Frauen. Sie haben ihren Wert nicht verloren, sie sind immer noch genauso wertvoll, aber sie haben sehr viele Risse, sehr viele wirklich schlimme Dinge erlebt, sehr viele Traumata und dieser Ausstieg, dieser Kampf, den sie kämpfen, der ist wirklich lang und schwer. Und diese Frau ist auch mehrere Male wieder zurück in die Prostitution gegangen und wieder hin und wieder zurück. Und aber Gott, er sieht diese Risse und er möchte mit ihnen helfen, die zu überwinden. Und auch wir versuchen, mit diesen Frauen da durchzugehen. Wir glauben nämlich an einen Gott, der heute noch Wunder tut und der auch Unmögliches möglich macht. Und so wie er es für das Volk Israel getan hat, kann er es noch heute tun. Gefangene befreien, Ketten brechen, innerlich und äußerlich. Gott hört nicht nur die Schreie der Bedrängten und erkennt ihr Leid. Er ist nicht nur der Anwalt der Gerechtigkeit, sondern seine Kraft schafft auch Veränderung. Das ist der dritte Punkt. Das Evangelium Jesus, das, was er uns selbst vorgelebt hat, hat die Kraft, die Machtverhältnisse dieser Welt umzudrehen. Gnade bedeutet, ja, etwas zu bekommen, was wir nicht verdient haben. Während Gerechtigkeit in unserem Verständnis bedeutet, du bekommst genau das, was du verdient hast. Und in Christus, in Gott, haben wir schon längst unverdiente Gnade bekommen. Aber nach dem Verständnis der Bibel führt diese unverdiente Gnade auch automatisch dazu, dass wir ein Leben in Gerechtigkeit führen. Und das bedeutet auch, Gerechtigkeit zu üben, im Einklang mit dem Herzen Gottes zu sein. Es bedeutet nicht nur, Unrecht zu korrigieren, sondern auch Gottes Herz zu zeigen. Er war so großzügig. Wir können soziale Fürsorge zeigen, insbesondere eben den Armen, den Schwachen gegenüber, denen, die am Rand stehen, denen, die keine Stimme haben. Jesus war darin ein perfektes Vorbild. Er hat es uns so toll vorgelebt. Er hat die Menschen gesehen, er hat sie berührt, er hat sie geheilt und ihnen einen Platz, ja, in der Gesellschaft gegeben. Und er hat ihnen eine Identität als seine Kinder, als seine Töchter, als seine Söhne gegeben. Und das ist ein ganz kleines Stück Wiederherstellung Gottes auf dieser Erde. Denn da, wo Jesus auftritt, da, ja, kommt diese Botschaft der Freiheit. Sklaven werden freigelassen, innerlich und äußerlich. Und das Evangelium von Christus ist auch offensiv, es ist inklusiv, aber es ist auch manchmal sehr unbequem. Ich weiß nicht, ob euch das manchmal auch so geht, denn Jesus geht dahin, wo die Gesellschaft Menschen ausschließt. Wir können gemeinsam eine Gesellschaft gestalten, in der das Reich Gottes sichtbar wird und seinen Charakter widerspiegeln. Und das kann vom einfachen, fairen, ehrlichen Umgang, wertschätzenden Umgang mit Menschen im täglichen Leben über auch großzügiges Spenden von Zeit, von Ressourcen sein, bis hin auch zu Aktivismus, mich für die einzusetzen, die unterdrückt werden. Und dabei fordert Gott nicht auf, Opfer gleicher Art und gleichen Wertes zu geben, denn dann hätten die Reichen es ja total leicht, sondern dass Gott wünscht sich von uns, dass jeder das bringen soll, was er kann und was er dir in dein Herz reingelegt hat. Als Gott sich am Anfang in den Versen vorgestellt hat, die ich vorgelesen habe, da stellt er sich Mose, dem Schafhirten, vor. Und er braucht Mose und erklärt ihm, wofür er ihn braucht und warum er ihn beruft. Mose soll Gott dabei helfen, sein Volk aus Ägypten zu befreien. Und was macht Mose? Er diskutiert erstmal zwei Kapitel lang mit Gott darüber rum, warum er so klein, so nichtig, das überhaupt nicht schaffen würde. Das ist alles eine Nummer zu groß für mich. Ich kann das nicht, ich kann auch nicht gut reden. Also du hast da den Falschen. Gibt es solche Momente auch bei euch, wo Gott euch vielleicht fragt, etwas zu tun und ihr fühlt euch dieser Aufgabe überhaupt nicht gewachsen? Aufgaben, die mir auf jeden Fall eine Nummer zu groß vorkommen. Und auch dieses Leid der Welt und die Ungerechtigkeit und all die vielen Probleme, die wir haben, die können sich anfühlen wie eine Aufgabe, die viel zu groß für uns ist, zu überwinden. Und Gott, er begegnet Mose dort mit Verständnis und Geduld. Er erklärt ihm, was seine Absichten sind und er gibt ihm eine Zusage. Ich, Gott, werde bei dir sein, bei allem, was du tust. Und Gott, er hält sein Wort, er zieht mit Mose aus Ägypten aus. Und Gott hat für jeden von uns heute hier eine Aufgabe. Keine Aufgabe ist zu groß, denn wir sind berufen, Gerechtigkeit zu üben. Das lesen wir in Sprüche 31, Vers 8. Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann, schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Ja, hilf dem Armen und Elenden und sorge dafür, dass sie zu ihrem Recht kommen. Oder Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Diese Predigt bedeutet nicht, dass sich jetzt jeder von euch für Opfer von Menschenhandel einsetzen muss, soll, aber Gott hat für jeden von euch hier eine individuelle Aufgabe, etwas ganz Persönliches, was dein Herz berührt. Und auch wenn es manchmal anstrengend sein kann, frustrierend sein kann, wie ich im Interview ja eigentlich noch erwähnen wollte, dass das echt eine richtig frustrierende Arbeit ist, weil du begegnest den Frauen meistens ein einziges Mal und die werden direkt in eine andere Stadt gebracht, weil die Zuhälter natürlich wissen, dass das gefährlich ist, wenn wir eine Beziehung mit denen aufbauen. Und du hast dieses eine Gespräch und du weißt nicht, wo die Frau danach ist und ob du sie jemals wiedersehen wirst. Aber dieses eine Gespräch kann dieser Tropfen im Glas sein, dass sie nach 7, nach 10, nach 15 Jahren sagt, hey, und heute ist der Tag gekommen, wo ich in Freiheit leben möchte. In Matthäus 5, Vers 6 und 10 lesen wir, wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Bei Gott findest du alles, was du brauchst, auch wenn es nicht immer das ist, was du willst. Und er wird dich satt machen und dir geben, was du brauchst, um deinen persönlichen Dienst zu tun. Er sagt zu dir heute, ich werde bei dir sein, bei allem, was du tust. Wir sind nicht umsonst hier in dieser Stadt, in dieses Land gestellt. Und lasst uns in unserem Alltag wirklich auf den Heiligen Geist hören, welche Menschen er uns zeigt, die wir sehen, die wir berühren sollen, so wie Jesus es getan hat. Und dafür sollte auch unsere Gemeinde, unsere Gemeinden, der ganze Leib Christi bekannt sein als Anwältin für Gerechtigkeit, für die Benachteiligten, die Schwachen, die Armen, die ausgegrenzt sind, die unser Umfeld prägen. So wird das Reich Gottes unter uns Menschen sichtbar. In Römer 1, Vers 17 steht, denn im Evangelium, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit als seine Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, so, und uns Menschen zum Glauben führt. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und ja, das Leid der Welt, es kommt uns manchmal so groß vor und unmöglich zu besiegen, aber wir haben einen Gott, dessen Kraft größer ist und viel stärker ist. Und in all dieser Hoffnungslosigkeit wissen wir, Gott, er hört die Schreie der Bedrängten, er kennt ihr Leid, er ist der Anwalt der Gerechtigkeit und seine Kraft schafft Veränderung. Amen. Und ich möchte jetzt etwas mit euch machen, das fängt nämlich im Kleinen schon an, dass man etwas tut. Und ihr könnt heute aktiv werden, es sind so viele da. Ich habe so Lesezeichen auf eure Plätze gelegt, wenn ihr irgendwie keins findet. Es sind auch manchmal vor euch liegen vielleicht noch welche. Und wenn ihr das aufklappt, dann steht oben auf dem Text, betest du mit uns. Und ich fände es jetzt total cool, wenn wir, wie ihr euch wohlfühlt, alleine oder vielleicht auch in den Gruppen, wie ihr gerade sitzt, dass wir eine kurze Zeit haben, wo wir für diese Anliegen, die auf diesen Lesezeichen stehen, beten. Für diese Frauen, die jetzt gerade hier in dieser Stadt auch in der Prostitution gefangen sind, für ihren Schutz, für ihre Freiheit, dass auch vielleicht Teams hier vor Ort sind, die ihnen begegnen können. Wir setzen uns auch ein, dass in Deutschland politisch etwas passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir haben die liberalste Prostitutionsgesetzgebung in ganz Europa. Wir sind dafür bekannt. Leute reisen sogar hierhin in Reisegruppen, weil es hier so günstig und so toll ist. Und wir setzen uns dafür ein, dass auch in Deutschland sich gesetzlich etwas ändert. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr für unsere Teams betet in ganz Deutschland, die unterwegs sind in den Bordellen, weil es natürlich auch gefährlich werden kann, sich mit diesen Leuten anzulegen. Und dass wir einfach als Verein auch wachsen und gedeihen können und auch vielleicht noch mehr Leute anstellen können. Wenn ihr jetzt einfach für ein paar Minuten, ich schließe das dann ab mit einem Gebet, einfach so in Gruppen zusammenkommt und betet, dann genau, schließe ich das ab. Fühlt euch frei. Ja, wir danken dir, Herr, dass du gerade denen nahe bist, die zerbrochenen Herzens sind und die auch ja, von diesem Leid betroffen sind. Und wir danken dir, dass wir vor diesem Leid nicht machtlos davorstehen müssen, sondern dass der Blick auf dich ja, uns Freiheit gibt und auch ja, wir darum bitten dürfen, dass uns vielleicht der Himmel hier auf Erden ein Stück näher kommt, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du diese Frauen, diese Mädchen siehst, die jetzt gerade in diesem Moment ja, ausgebeutet werden, die sich nicht aus ihrer Situation befreien können. Und wir möchten für sie beten, wir möchten für sie einstehen und sie vor deinen Thron bringen und beten, dass du sie beschützt, dass du sie bewahrst und dass du ihnen Wege schenkst, dort rauszukommen, Jesus. Dass du alle, die in Deutschland unterwegs sind, dass du sie benutzt, dass du sie beschützt und dass du sie gebrauchst, dass sie immer wissen, was sie sagen sollen. Wir beten für offene Türen in den Bordellen, wir beten für offene Türen bei Politikern, wir beten für offene Türen in Schulen. Wir danken dir, Herr, für diese Gemeinde, dass sie sich geöffnet haben für dieses Thema und wir beten und wir segnen. Ich segne euch als Gemeinde wirklich mit so einem Mut voranzugehen und ja, so eine Freude daran zu haben, ja, das zu tun, was Jesus vorgelebt hat. Das, was ihr schon tut, dass es einfach noch mehr wird. Und wir danken dir, Herr, dass du jetzt hier bist. Wir danken dir für diesen Gottesdienst und alles, was daraus entsteht. Danke, dass du hier bist und Personen angerührt hast und berufen möchtest, auch ja, Schritte in so eine Richtung zu gehen. Danke, Jesus. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.